Die Reps Schmuckstory. Schmuckmacher gibt es überall. Hobbyfreaks, Semiprofessionelle, Goldschmiede, Designer, Schmuckgestalter, Bastler, Arbeiter und Angestellte in der Schmuckindustrie. Zu 30 Jahren beschäftigte ich mich mit Schmuck. Einige Jahre davon beruflich. Ich war ein Seideneinsteiger einer seltsamen Art, der sich das Wissen und Können dazu Stück für Stück mühsam aneignen musste. Heute, durch das Internet, ist vieles einfacher, da man auf solche Texte wie meine stößt, wo man nachlesen kann, warum man es eben so oder so gemacht hat. Manche Fähigkeiten nützen wenig, wenn man nicht die Fertigkeiten entwickelt. Durch Üben, besser machen, durch mühselige Arbeit, Schmuck machen, kann Spaß machen, wie seit tausenden Jahren. Man sitzt in seiner Werkstatt und feilt und schleift und montiert. Aber Maschinen und clevere Werkzeuge erleichtern die Arbeit. Irgendwo blubbern geheimnisvolle Flüssigkeiten wie in einer Hexenküche, die blitzschnell das mühsame Polieren abnehmen. Im Kopf kreisen Gedanken um Formen, Farben, Applikationen. Es kreisen Gedanken wie, was ist Mode, was ist Trend, was ist abgelutscht. Erfolge und Misserfolge wechseln wie die Jahreszeiten, wechseln wie die Kunden, denen mal das und mal das interessiert. Ein wenig erzähle ich hier mit rund 7000 Worten. Zum Schmuckmachen kam ich in meiner Lehrzeit als Dreher Anfang der 60er Jahre, weil mir ein Schlosserkollege in der Frühstückspause vorjammerte, er müsste heiraten und hätte kein Geld für Eheringe. Borgen ging auch nicht, da würden keine Ringe passen. Ich machte ihm dann den Vorschlag, die Ringe aus Rotguss, einem goldfarbene Kupferlegierung, zu drehen, wovon ich einige Abfallstücke in meiner Abfallkiste hatte. Die Ringe drehte ich schön breit und voluminös und gab mir einige Mühe mit der Hochglanzpalitur. Bei der Hochzeit ist niemand aufgefallen, dass die goldenen Eheringe nicht echt waren. Im Gegenteil, die fetten Ringe wurden von den Hochzeitsgästen bewundert und bestaunt. Einige Jahre später wurde es Mode, den Anfangsbuchstaben des Vornamens als Brosche zu tragen, und ich sägte aus Kupfer und Messing Restmaterialien alle möglichen Buchstaben aus. Durch den perfekten Hochglanz der Oberfläche fanden meine Buchstaben reißenden Absatz und ich nutzte den Modetrend aus, bis Buchstabenbroschen nicht mehr in waren. 1972 begann ich Maschinenbau und Pädagogik zu studieren und 180 Mark monatliches Stipendium reichten nicht sehr weit. Damals war geflochtene Blumenbroschen und Halsschmuck aus Kupferdraht in der schmuckarmen DDR der Renner und ich besorgte mir bei Elektrikern Abfallstücke und begann Draht auf einen sogenannten Faulenzer zu biegen. Ein Faulenzer, das ist ein ca. 30 mm mal 10 mal 2 cm Brettchen, in dem sich ca. 20 bis 102 mm Bohrungen befinden. Steckt man in das Brett Nägel nach einem bestimmten System, so kann man schnell und unkompliziert die dollsten Muster wickeln. Meine Konkurrenten, das waren ebenfalls solche Schmuckbastler wie ich, wickelten eine Brosche in einer halben Stunde mit einer Rundzange. Mit meinem Faulenzer wickelte ich 20 Broschen gleichmäßiger, exakter in einer Stunde. Diesen Trick und viele andere Schmucktechniken lernte ich von einem alten Schmuckmeister aus Gablonz, den es nach dem Krieg nach Thüringen verschlagen hatte und hier keine Gelegenheit mehr fand, seinen ursprünglichen Beruf auszuüben. Ich wurde sein gelehriger Schüler. Eine Brosche verkaufte ich für 5 DDR-Mark und hatte so einen ganz schön interessanten Stundenlohn erzeugt, welche mir das Studieren pekuniär gesehen angenehmer gestaltete. Später, als ich mir Fachliteratur über Goldschmiedetechniken besorgte, wurde ich zu diesem Thema bei Erhard Brepol fündig. Faulenzer, Technik und Abbildung, Theorie und Praxis des Goldschmieds, Kapitel Faulenzerarbeiten auf Seite 245 bis 246, in den älteren Ausgaben auf Seite 251 50 bis 252 in der neuen 16. Auflage. Das Drahtmaterial für große Mengen Schmuck fand ich auf manchen Schrottplatz und langsam bekam ich auch ein Auge für weitere Abfälle und Reste, welche sich zum Schmuck verarbeiten ließen. Ich hatte damals noch keinerlei ökologische Ambitionen, sondern schlicht und einfach die üblichen DDR-Beschaffungsprobleme und dazu die einfache ökonomische Erkenntnis, Abfall kostet fast gar nichts. Wichtig war mir, dass mein Schmuck nicht nach Abfallverarbeitung und Mülldesign aussah, was bei den kleinen Teilen relativ einfach war, wenn die Verarbeitung professionell organisiert wurde. Vom Design her lehnte ich mich an Bauhaustraditionen an und einfache geometrische Grafiken und Formen wurden fortan dann mein Gestaltungsprinzip. Im Laufe der Jahre kamen weitere Erfahrungen und Tricks aus meiner Berufstätigkeit als Lehrausbilder in der Metallindustrie hinzu. Und Reste zu Schmuck zu verarbeiten, wurde fast ein Faible für mich. 1974 wurde ich Klassenleiter einer Dreherklasse im ersten Lehrjahr im Buna Schkopau und hatte über die Hälfte Mädchen in meiner Klasse, welche zu diesem Beruf belatschert wurden, weil sie aus verschiedenen Gründen keine andere Lehrstelle erhalten hatten. Mit entsprechender Begeisterung saßen diese Mädels dann vor mir in der Dreherwerkstatt und bekamen ganz große Augen, als ich ihnen erzählte, jetzt wird erstmal als Schrottschmuck gemacht, damit sie beim nächsten Schwurf ganz toll aussehen. Es dauerte wenige Tage und nicht wenige machten Überstunden, um sich von unten bis oben mit Ringen, Broschen und Anhängern zu behängen. Am Wochenende waren besonders die Edelstahlabfallkisten wie leer gefegt und ich hatte mit dieser einfachen Methode einige meiner Mädels für einen metallverarbeitenden Beruf eventuell motiviert. Auch ich war damals kunsthandwerklich aktiv und baute nach dem Buch Jaroslav Luks Handfeuerwaffen, systematischer Überblick über die Handfeuerwaffen, ihre Geschichte, 2 Bände, Militärverlag der DDR, Perkussionspistolen nach, mit denen man sich zwar nicht duellieren, aber die man locker verkaufen konnte. Obwohl ich heute das Aufhellen von Perlen auf eine Schnur weniger als Schmuckdesign prädikalisieren kann, gehörte auch ich mal zu dieser Gilde, wenn es verrückte Perlen zum Aufhellen gab. Das waren mal große, runde Plastikkullern, die als Babyrasseln verkauft wurden. Aus 4 Babyrasseln wurde eine gnadenlos halbe Halskette für meine Frau, die kaum jemand verriet, welchen Ursprung die knallroten Kullern hatten. In einem WTB-Laden, das heißt Waren des täglichen Bedarfs, entdeckte ich einen Schneidroller mit 6 Scheiben aus feinsten V2A-Federstahl, Feder-Edelstahl der Firma Krupp aus dem einzigen Edelstahlwerk der DDR Freital. Die Schneidkanten wurden stumpf geschliffen und ich hatte feinste Edelstahlscheiben mit einem Superfinish für 6 Halsschmuckanhänger, den ich mit einer Drahtbürste oder Sandstrahlgerät einen matt glänzenden Kontrast verpasste. Die Verkäuferin an der Kasse sah mich seltsam an, weil ich alle paar Tage bei ihr einschlug und alle vorhandenen Schneidroller aufkaufte. Ich glaube, so 3 Mark kostete der Schneidroller. Diesen Halsschmuck verkaufte ich für rund 15 DDR Mark. Aus dem Schneidroller waren abzüglich der Kosten für Verschlüsse und Halsband 60 DDR Mark Gewinn geworden. Irgendwann kam es mir schade vor, die gelben Gehäuse der Schneidroller wegzuwerfen. Mit einer Laubsäge wurden die in kleine Teile zersägt und ergaben leichten gelben Ohrschmuck, der bei jeder Kopfbewegung lustig am Ohr herumflatterte. Die Kanten der Ohrschmuckteile waren fein poliert und niemand der Damen merkte, dass man eigentlich ein 1/8 Zwiebelschneidroller am Ohr spazieren trug. Es wurde fast Methode, dass ich alles, was ich sah, aus dem Blickwinkel betrachtete, wie könnte man das Zeug ohne viel Arbeit zu Schmuck verarbeiten. Heute wird man mit allen Schmuckperlen der Welt in Fachgeschäften und im Internet erschlagen. Damals in der DDR musste man Ideen haben, um an Perlen aller Formen und Materialien heranzukommen. Das Kinderspielzeug Murmeln, Schippern, war Ende der 70er Jahre nicht mehr in und in den Regalen der Spielwarenläden lagen diese kleinen Kugeln nutzlos herum. Dabei lagen in kleinen Leinsäckchen alte Bestände Marmorkugeln, Kugeln aus Kalkstein, Keramikkugeln, Holzkugeln. Die Kulon brauchten nur noch ein Loch, um an den Hals gehangen zu werden, und mit einem Hartmetallbohrer und ein wenig Wasser zum Kühlen wurde das Problem gelöst. Eine Politur bekam man auch hin, wenn man die Kugeln in einer achteckigen Trommel gefüllt mit Kalkpulver und Sägespänen 2-3 Tage rummeln ließ. Der Ohrschmuck der DDR war oft nickelhaltig und verursachte entzündende Ohrlöcher wegen der Nickelallergie. Physiologisch unbedenklich war Dentaldraht, den man bekam, wenn man wusste, wo es ihn gab. Es gab wenig, aber es gab ihn. Im Medizinbedarfshandel in Leipzig und Suhl. 0,7 mm war mein Standardmaß für Ohrhaken, die ich oft am Abend vor dem Fernseher mit einer Rundzange bog. Ich brauchte kaum mehr auf die Hände zu sehen und werkelte wie eine Frau, die häkelte oder strickte. Einige Jahre später arbeitete ich als Berufsberater in Thüringen und hatte dadurch die Möglichkeit, in viele Betriebe meine Nase zu stecken. Selbstverständlich auch in die entsprechenden Schrotthaufen, welche es ja überall gab in den Betrieben. Für ein nettes Wort oder eine Schachtel Zigaretten ergab sich immer mal die Möglichkeit, meinen kleinen stabilen Koffer mit allen möglichen und unmöglichen Schrottteilen zu füllen. Da und dort stand auch mal eine alte kaputte Maschine herum, welche ich in meinen alten Skoda S100 zerlegt nach Hause fuhr und restaurierte. Eine 70 Tonnen Handspindelpresse von 1900 oder von um 1900 druckt heute noch genauso 70 Tonnen pro Quadratzentimeter. Eine alte Schlagschere der 30er Jahre ist mit einem neuen Messer wieder wie neu. Mit einem alten Poliermotor von einem Zahntechniker kann man nicht nur Gebissteile polieren, sondern auch Schmuck. Eine alte Uhrmacher-Drehmaschine kann nicht nur Uhrenteile drehen, sondern auch Schmuckteile. In 20 Minuten kann man aus einigen Streifen Schmirgelpapier, ein wenig Leim und einigen Holzabfällen sich einen kompletten Feilensatz basteln, der feinere Flächen erzeugt als die beste Feile. Auch alte oder gar historische Werkzeuge vom Trödelmarkt können noch prima ihren Zweck erfüllen und manchmal sind diese alten Werkzeuge sogar besser und funktioneller als heutige Werkzeuge. Aber auch mit einer modernen Punktschweißmaschine rückte ich mein Lieblingsmaterial Edelstahl zu Leibe und habe schon manchen gestandenen Goldschmied rätselnd vor meinen Exponaten stehen gesehen, mit der Frage im Kopf, wie hat der das wohl gemacht? Durch viele Zufälligkeiten rutschte ich anfangs der 80er Jahre immer mehr in das Thema Schmuckmachen hinein. Ich hatte Interesse an Kunst und Antiquitäten, war Sammler und Jäger von Antiquitäten und fand in vielen Kisten und Kästen auf Dachböden und Kellern Thüringens den Schmuck der einfachen Leute. Modeschmuck aus allen Ecken Deutschlands. Simili, Strassschmuck, Kupfer- und Messingfiligranschmuck, einfachen Silberfiligranschmuck, Granatschmuck, gefasste Halbedelsteine und so weiter. Nach kurzer Zeit hatte ich dazu mir die notwendige Literatur besorgt und stöberte in den Museen und Sammlungen nach der Geschichte des Schmucks. In Eisenach, Meiningen, Gotha, Erfurt konnte ich sehen, was es für germanischen, slawischen und keltischen Schmuck in den Vitrinen gab. Der Goldschmuck des Adels und des Großbürgertums seit der Renaissance faszinierte mich zwar, interessierte mich aber weniger, da ich den im Gegensatz zu dem Modeschmuck vergangene Jahrhunderte kaum in die Hand bekam. Durch meinen Beruf und mein Studium erlangte ich ein gutes fachliches Fundament der Metallverarbeitung, das ich eigentlich nur noch auf die Spezifik der Schmuckindustrie erweitern musste. Das war ein wenig beschwerlich, weil es die Schmuckindustrie in der damaligen DDR nur sehr zerstreut und selten gab. Doch irgendwie schaffte ich es zum Beispiel in den VEB Modeschmuck Waltershausen, zu dem ich 45 Minuten mit dem Auto benötigte. Irgendwann kam ich auch dem VEB Ostseeschmuck Ribnitz-Damgarten näher, als mit, um meinen Erfahrungspool da zu erweitern. Ich hatte es als Berufsberater einfach, da reinzukommen, denn ich musste Berufsbilder schreiben und Schülern über die Berufe Schmuckgürtler, Kupferschmied und Goldschmied aufklären. Das war zum einen Erkenntnisgewinn für meinen Job als Berufsberater, zum anderen war es schlicht und einfach Industriespionage für die wachsenden Ambitionen, Schmuck selbst zu produzieren. Mir war aber klar, alle Technologien der Schmuckherstellung, alle Tricks der Goldschmiedetechnik nützten wenig, wenn man nicht die Form, das Design, das Künstlerische in den Griff bekommt. Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten sind dazu notwendig, die weit über das technologische Primaborium herausgeht. Meine Frau wunderte sich damals, dass ich alle greifbaren Modezeitschriften nach Hause schleppte. Ich stöberte in der Bibliothek der Hochschule für industrielle Formgestaltung Burg Giebichenstein in Halle herum, besorgte Publikationen der Fachschule für angewandte Kunst Heiligendamm, Abteilung Schmuck, Email, Metall und der Hochschule Berlin-Weißensee. Ein sicherlich nicht einfaches Problem war, was international in der Schmuckszene lief. Was man heute mit ein paar Klicks im Internet erledigen kann, war damals viel mühseliger. Die DDR war abgeschottet. Alles, aber auch alles, was draußen in der Welt passierte, war den damaligen SED-Machthabern suspekt. Kunst, Design, moderne Technologien waren Teufelszeug des Klassenfeindes. So harmlose Zeitungen wie die Westdeutsche Goldschmiedezeitung waren der DDR verboten und zutiefst als großbürgerliche Dekadenz missachtet. Ich hatte Glück. Durch meinen Job kam ich in den Giftsaal der Deutschen Bücherei in Leipzig und der Staatsbibliothek unter den Linden. Denn ich war inzwischen aus der Berufsberatung ausgestiegen und arbeitete im VEB Kunstgewerbe Pappenheim, im VEB Kombinat Wohnkultur Suhl als Musterbauer und Designer. Mein Job war zusammen mit meinen Kollegen neue Produkte zu entwickeln, die exportfähig waren, exportfähig für das NSW, das nicht-sozialistische Wirtschaftsgebiet. Die DDR brauchte dringend Devisen und nahm für diese Jobs jeden, der irgendwie für diese Tätigkeit geeignet war. Ich war geeignet und heimste schon ein halbes Jahr später auf der Leipziger Messe die Auszeichnung Gute Form bündelweise ein. Gute Designer waren in der DDR knapp. Zum einen wurden nicht so sehr viele ausgebildet, zum anderen hauten auch ein paar Designer nach dem Westen ab. Der Job als Designer war in der DDR mit einigen Repressionen verbunden. Bei den Schmuckdesignern, den Schmuckgestaltern, wie man sie damals in der DDR bezeichnete, war es ein wenig anders als bei den Malern, Grafikern und Industriedesignern. Diese hatten nur das Problem, kein Gold, kein Silber und keine Edelsteine zur Verfügung zu haben. Zusammen mit der Ausbildung als Goldschmied und der Meisterausbildung war es möglich, sich in der DDR selbstständig zu machen und eine Nische der beruflichen Selbstverwirklichung zu finden. Meine Nische war dann erstmal die Kleineisenwarenindustrie, der Betrieb Kunstgewerbe Pappenheim. Meine netten Chefs drückten dort oft ein Auge zu, weil ich während meiner Arbeitszeit nicht nur Kerzenleuchter im Kopf hatte, sondern schönen Schmuck für die Frauen, Mädchen, Männer, der im Kerzenlicht geheimnisvoll funkelte. Ich hatte langsam einen ganz guten Einblick, was bei den Schmuckmachern unterschiedlichster Couleur so läuft und bekam immer mehr den Drall, in dieser Szene auch mitzumischen. Problem war nur, trotz Metallverarbeiterabschluss und Ingenieurabschluss fehlten mir wesentlich fachliche berufliche Fundamente. Ich hatte keine Goldschmiedeausbildung, ich hatte keinen Fach- oder Hochschulabschluss als Formgestalter und ich benötigte eine Zulassung in den Verband der bildenden Künstler. Alles, was ich dazu unternahm, damals ging schief. Eine externe Ausbildung zum Schmuckgürtler klappte nicht, weil ein Meister, der mich ausbilden wollte, wieder abgesprungen war. Bei einer externen Aufnahmeprüfung für ein Fernstudium als Formgestalter an der Hochschule für industrielle Formgestaltung Burg Giebichenstein rasselte ich mit Pauken und Trompeten durch. Trotzdem, ich wollte Schmuck machen. Guten Schmuck, gnadenlos anderen Schmuck als anderer. Lustig war, über die Leute, bei denen ich durch die Prüfung gerasselt war, wurde ich später im Warenzeichenverband expertig Gutachter. Ich hatte zu begutachten, ob ihre Kunst für den Export in den Westen geeignet war. Es war gut, auch ein Motiv, sich in eine Tätigkeit als Schmuckmacher zu verziehen, waren die gesellschaftlichen Realitäten. Die zentralistischen Prinzipien des real existierenden Sozialismus, wo von oben nach unten in jede individuelle Idee oft mit ausgebremster Sachkenntnis reingegackert wurde, ging mir total auf den Senkel. Ich wollte raus und mein eigenes Ding machen, wo nur noch Rezipienten, Kunden entscheiden können, was sie wünschen und wollen. Die Modeindustrie der DDR hinkte den internationalen Entwicklungen manchmal 4 bis 5 Jahre hinterher. Der industriell gefertigte Modeschmuck glänzte nicht sehr durch Variantenvielfalt, sondern durch Formenarmut, alleine schon wegen der Planungssystematik und dem Kampf um sogenannte Bilanzanteile im System der Materialbeschaffung und Personaleinsatz. Egal in welcher Stadt man kam, so sah man in den Schmuckläden der HO, also der volkseigenen Handelsorganisation, ständig die gleichen Erzeugnisse im Schaufenster. Manche Modelle lagen da über Jahre herum. So konnte es bei einer Betriebsfeier passieren, dass am Abend 20 Frauen mit der gleichen grünen Kunststoffperlenkette am Hals und der gleichen grünen Kunststoffhandtasche stolz durch den Eingang schritten. Alle hatten sich am Vordach was brandneues in der HO gekauft. Anschließend ärgerten sich alle schwarz. Schuld waren aber hier weniger die Produzenten, also die Betriebe der Schmuckindustrie, sondern die Bilanz- und Planwirtschaft der DDR, die nur sehr schwer den internationalen Modeeinflüssen folgen konnte. Manchmal schaffte es die Industrie auch mit tollen Ideen und Schmuckmodellen. Das wurde dann aber oft von den Aufkäufern aus dem nicht-sozialistischen Wirtschaftsgebiet abgekauft. So könnte es vorkommen, dass die Westoma aus Stuttgart mit Gablonna-Ohrklunkern als Neuheim in Jüterbock auf dem Bahnhof stand. In der HO oder im Konsum gab es diesen Schmuck nicht. Durch mein Fachwissen als Berufsberater wusste ich, dass es berufliche Prämissen gibt, wo kaum jemand nach entsprechenden notwendigen Qualifikationen gefragt wurde. Das Zeug, was man herstellte, musste nur einfach anders sein. Kein Hahn krähte dann mehr danach, wo die Eier herkommen. Insofern wurde ich ganz locker und habe meine eigenen Schmucklinien gestrickt. Wesentliche gestalterische Einflüsse kamen von Schmuckgestaltern aus der DDR wie Rolf Lindner, Helmut Semmpf, Rainer Schumann, Annette Kunze-Schumann, Glaser und Sohn in Erfurt. Einige Designer aus Pforzheim fand ich auch prima, aber am besten fuhr ich auf das schlichte Design von Karl Dau aus Westberlin ab. Beim Schmuck ist es wie mit dem Fahrrad. Das Rad neu erfinden geht kaum. Man schaut ab, kupfert ab, adaptiert und extrapoliert. Selten findet man absolut neue Lösungen. Die große runde Scheibe am Halsreif gab es bei den Inkas, bei den Germanen im Mittelalter als Bauhausschmuck um 1929 und heute in Paris bei allen Modelabeln. Wichtig ist eigentlich nur, dass da, wo man seinen Schmuck verkauft, den sogenannten Alleinstellungsanspruch definieren kann. Wenn es auf einem Kunsthandwerkermarkt 10 Stände gibt, die alle nur denklichen Glasperlenvarianten Halsschmuck verkaufen, dann kann man mit schwarzen Onyxperlen und roten Zellgummi-Halsreifen den Perlenfädlern ein wenig die Schau stehlen. Nur man muss wissen, 2, 3, 4 Wochen später haben die das auch. Mein Vorteil war, dass ich Technologien aus den unterschiedlichsten Betrieben erfahren hatte, die es bei der Schmuckproduktion traditionell nicht so gab. Man schaute damals wenig, was außerhalb der Schmuckindustrie gemacht wurde, mit welchen Technologien in der Kleineisenwarenproduktion die Produktion lief. Plastschmelzverfahren zum Beschichten von Schmuck kannten wenige. Also ich nahm eine große Büchse, in der ich Kunststoffpulver füllte. Am Boden wurde ein Lufthahn eingelötet und der Staubsauger angeschlossen. Jetzt brauchte man nur noch die Schmuckteile auf 200 Grad zu erhitzen und in die Büchse zu tauchen. Die Luft wirbelte das Pulver in der Büchse auf und die Kunststoffpartikel schmolzen hochglänzend auf die kleinen Teile auf. Man hatte keine Trocknungszeiten wie beim Tauchlackieren oder beim Farbspritzen. Es gab keine Farbnebelabfälle. In 2 bis 5 Minuten war man mit der Produktion fertig. Wenn mich irgendwo auf einen Kunsthandwerkermarkt Kollegen fragten, wie ich das gemacht habe, dann habe ich natürlich nur Unsinn erzählt. Wie der Geier war ich damals hinter Halbedelsteinen her. Es war fast nichts zu bekommen. Selbst einfachste Trommelsteine waren eine absolute Rarität. Selten erwischte ich mal ein wenig Chrysopras aus Polen, Katzenaugen, Quarz und Tigeraugen von der Insel Elba, mattblaue Achate aus dem Thüringer Wald. An Mondsteine und Opale war nicht zu denken. Die paar Mineraliensammler in Thüringen hatten nur gewachsene Kristalle, die man eventuell mühsam fassen konnte. Ein Cabochon war zu einem unbekannten Fremdwort geworden. 925 Sterlingsilber bekamen nur die Goldschmiede. Was blieb mir übrig? Ich nahm Kieselsteine aus der Immelbronner Kiesgrube oder vom Ostseestrand. Dann wurde eine Poliertrommel gebaut und so nach einem halben Jahr ständiger Misserfolge kamen meine geheimnisvoll glänzenden Kieselsteine hochglanzpoliert aus der Poliertrommel. Grob geschliffen habe ich die mit Siliziumgranulat aus der Schmörgelpapierproduktion. Die Formpolitur gelang mit Eisen-3-Oxid aus einem Betonwerk, das damit rote Betonplatten herstellte. Die Hochglanzpolitur erfolgte mit Kalk und Kreide. Ein halbwegs runder Stein wurde dann mit einem Hartmetallmeißel gespalten, um zwei Cabochons zu erzeugen. Aus einer Schwarzenberg-Waschmaschine baute ich mir eine Edelstein-Tellerschleifmaschine, mit denen ich die Unterseite der Cabochons glatt schleifen konnte. Gefasst wurden die Steine mit Kupferblech, das ich nach dem Fassen schwarz färbte. Tagelang puzzelte ich herum, bis ich schnell und sicher die Steine fassen konnte. Zum Schluss hatte ich sogar die Fassung mit relativ weichem Edelstahl hinbekommen. Dann konnte mir Sterling Silber den Buckel runterrutschen und ich hatte tolle Sachen im Angebot. Die uralte Gewandspange Fiebel machte damals kaum ein Goldschmied mehr, auch kein Schmuckgestalter. Ich löste mit dieser Idee bei mir selbst eine Fiebelmania aus. Für Broschen brauchte ich keine Broschenverschlüsse mehr. Ich nutzte das uralte Prinzip in einer schlichten geometrischen Form. Im Herbst, wenn die Frauen Gestricktes anziehen, war das für mich und für sie der Renner. Fast jede wurde gefragt, wo sie das her hatte. Die zwar traditionellen Techniken und alte handwerklichen Künsten auch zur Anwendung brachte, aber technologisch mehrere Schritte weiter agierte. Ich hantierte mit Elektroerosion, partieller Galvanik und einem 220 Hertz Elektrograviergerät, das mit Funkeninduktion funktionierte. Hört sich kompliziert an, ist aber ganz einfach. Funktioniert wie eine alte elektrische Klingel. Das Gerät war von 1936 und wurde unter der Bezeichnung Acrograph auch, glaube ich, heute noch gebaut. Emailleproduktion von Badewannen interessiert normalerweise keinen Schmuckmacher. Aber das Zeug war niedrig schmelzend und ließ sich mit allen Erdfarben einfärben. Die Farben, die ein Töpfer zum Glasieren seiner Töpfe nimmt, interessierte niemand. Mich interessierte, wie die Schiffswerften Türklinken beschichteten, damit sie nicht korrodierten. Welche Steinerdefarben benutzt eine Ziegelbrennerei? Eisenoxid, Rot, Hämatit. Ein Zementsack voll kostete damals 3 Mark. Mit welchen filigranen Beschichtungsverfahren arbeiten die Porzellanindustrie? Wie poliert man Kleineisenteile, ohne auch nur selber einen Finger krumm zu machen? Was gibt es für Seilwirkverfahren für Halsschmuckbänder? Wie walkt man Leder für Leder am Schmuck? Wie färbt man Leder? In welcher Kiesgrube gibt es Mammutelfenbein und Mammutknochen? Welche Halbedelsteine gibt es im Thüringer Wald noch? Wo gibt es Steine, die man wie Holz schnitzen kann? Was gibt es für neueste technische Beschichtungsverfahren in der Medizintechnik? Was gibt es in der Knopfindustrie für Verfahren der Massenproduktion? Wo liegen Puppenglasauchen ungenutzt herum? Welche historischen technischen Verfahren gibt es noch in der Region? Wie macht man Meerschaumpfeifen? Welche harten, farbigen Naturornamente kann man aus Wurzelholz herausschneiden? Wie verarbeitet man Flussmuscheln? Wer hat noch kiloweise Rosenkranzperlen vom Uropa zu Hause auf dem Boden? War ich irgendwo in der DDR? Im Urlaub informierte ich mich vorher nach alten und neuen Technologien. Prägewerkzeug für Kunstblumen aus Sebnitz, Waldglasabfälle der weißen und grünen Hütte bei Neuruppin, Berliner Eisenkunstguss aus der Zeit Gold gab ich für Eisen um 1817, Zinkgussverfahren für Modelleisenbahn. Ein tollen Treffer für mich war mal rundes Zellgummi für Halsschmuck. In der Industrie dichtete man damit Getriebedecke öldicht ab. Der Modeschmuck-Großhandel nutzt das gleiche Gummi und verkauft es heute zum 10- bis 100-fachen Preis. Eine ständige Jagd für mich waren tolle Halsschmuckverschlüsse. Die Karabinerhaken fand ich langweilig und abgelutscht. Bajonettverschlüsse waren zu kostenintensiv. Ich fand interessantere Lösungen. Einen zweiteiligen Knubbelverschluss aus Holland. Durch den Knubbel und die Abstände der Konstruktion geht der Haken nur auf, wenn man den Haken um 90 Grad verdreht. Der Halsreifen ist so praktisch unverlierbar. Schade nur, die Firma in Holland gibt es nicht mehr. Inwieweit der Verschluss mustergeschützt oder patentiert ist, ist mir unbekannt. Eventuell ist die Zeichnung der Standsteile, die ich hier in meinem Buch mit abgebildet habe, was für die Kollegen in China. Ehe ich meinen Schmuck in eine Galerie brachte, sah ich nach, was dort die Kollegen machen. Die waren zum Teil gestalterisch weit besser als ich. Sie hatten eine fundierte Ausbildung als Schmuckkünstler. Technologisch waren aber viele in der traditionellen Goldschmiedetechnik zu sehr verhaftet. Da konnte ich mit meinen Verfahren einiges dagegen setzen. Ich machte einfach das, was die nicht oder kaum machten. Ich trickste mit kräftigeren Farben und Technologien, wo ich mit der Form nicht mithalten konnte. Modeschmuck war für mich auch nichts Elitäres, sondern Serienproduktion. Massenware mit Unikatelementen, was bei mir so weit ging, dass ein Ohrschmuckpaar nie gleich, sondern einfach nur ähnlich war. Ein richtiger Goldschmied hätte sich da geschämt, nicht absolut identische Paare zu liefern. Mir war das egal. Manche Galerie, mehr Gott, können sie keine Paare. Manche Tricks anderer Schmuckmacher bekam ich nicht heraus. Michaela Frey aus Wien, jetzt Freiwille, arbeitete mit Verfahren, dünnste farbstarke Emaillegeschichten zu erzeugen. Ich stellte alles Mögliche an, um Informationen zu erlangen, wie das dort funktioniert. Ich habe es nie geschafft. In China hat man es wohl ermöglicht. Dort wird diese Technik heute für billigen Massenschmuck in einer wenig und geringen Qualität angewendet. Ein Kollege erzählte mir mal, die Technik wäre eher aus China und Frau Frey hätte das damals nur industriell adaptiert. Schmuck hat seit Tausenden von Jahren nicht nur damit zu tun, um zu repräsentieren, sondern auch mit der Idee, die eigene Persönlichkeit ganz gewaltig oder dezent mit allen nur möglichen Materialien zu unterstreichen. Am besten erfüllt man beide Ansprüche, wenn man das mit Sachen machen kann, die der Nachbar die Freunde nicht hat. Insofern war es manchmal ein Klacks, dem zu entsprechen. Oft hat es auch nicht geklappt. Manchmal konnte ich da aber mit der Präsentation tricksen. Edelstahl lag oft auf schwarzem Stoff, Bundessachen aus Gießharz lagen auf dunkelgrauen Stoff. Der einzige Stand mit Dach hatte ich mal in einem Markt in Hintburghausen. Wenn ich heute auf den Kunsthandwerkermärkten in Berlin gehe, dann haben alle Schmuckverkäufer einen Mietstand, auf den oft lieblos der Schmuck präsentiert wird. Bei den Profis sind Goldschmieden, Juwelieren, Schmuckdesignern und in Schmuckgalerien ist es anders. Da gehört die Präsentation zur Ausbildung. Mir fehlte diese Ausbildung und ich musste mir Stück für Stück diese Kenntnisse aneignen. Einen Namen kreieren war einfach. Durch meinen Job im VEB Kunstgewerbe Pappenheim hatte ich die Aufgabe, Muster- und Warenzeichenrecherchen zu organisieren. Da organisierte ich mir für 250 Ostmark mein eigenes Warenzeichen. R-H-E-B-S. Das ist ein Kunstwort, beinhaltet Buchstaben meines Namens, Richard Hebstreit. Als ich 1987 zu tiefsten DDR-Zeiten einen Gewerbeantrag stellte, um freiberuflich als Schmuckgestalter zu arbeiten, bekam ich erstmal einen ablehnenden Bescheid mit dem Hinweis, dass ich keinen sogenannten Bilanzanteil an benötigtem Material bekommen könnte. Auch fehlte mir die nötige Qualifikation. Es gäbe absolut auch kein Material für meine Spinnereien. mein Antwortschreiben enthielt den Hinweis, dass ich die Broschennadeln aus feinstem Edelstahldraht aus dem Nadelwerk Ichtershausen bekommen könnte. Da steht eine Tonne krumme Nadeln, in Klammern Rouladennadeln und Schaschliknadeln, auf dem Betriebshof. Rundenschnittabfälle bekäme ich von einer Waschmaschinenfabrik aus Schwarzenberg und Edelstahlreste aller Abmessungen von einer Besteckfabrik. Maschinen benötigte ich auch nicht, die hatte ich schon alle. Mit diesem durch und durch Recyclingkonzept erhielt ich dann endlich 1988 die Gewerbegenehmigung, auch weil ich eine Gesetzeslücke entdeckt hatte. Mein Gewerbe wurde als Industriebetrieb zur Herstellung von Modeschmuck angemeldet. Das Warenzeichen Reps für meine Schmuckkollektion hatte ich schon. Die Genehmigung erteilte das Patentamt in Berlin in der Mohrenstraße. Vom ersten Tag an brummte der Absatz. Da ich schon vorher Erfahrungen sammeln konnte, wo ich den Schmuck platzieren kann. Die erste Galerie, die meinen Schmuck nahm, war die Galerie des staatlichen Kunsthandels in Suhl. Mein Schmuck war nicht ganz so teuer wie Gold, aber weil in jedem Stück eine schöne Portion Entwicklungszeit, Arbeit und Erfahrung steckte, war halt auch ein wenig teurer als Modeserien-Schmuck aus der Schmuckindustrie, der irgendwo aus einem Automaten gebrutzelt kommt. Jedes Stück war ein Unikat und Serien ergaben sich höchstens aus einheitlichen Außenformen meiner Kollektion. In einer Mangelwirtschaft wie die DDR war Schmuckmachen paradiesisch. Mein Schmuckladen hatte nur montags geöffnet, den Montagnachmittag war der Schmuck verkauft. Es war quasi wie ein Fabrikverkauf, weil ich ohne die Handelsspanne der Galerie verkaufte. Es kostete die Hälfte und das sprach sich schnell rum. Es wurde eigentlich immer besser für mich im Sommer 1989. Schon ein Jahr war ich selbstständig als Schmuckdesigner. Überall in der damaligen DDR hatte ich meinen Edelstahlschmuck verstreut. In den Galerien des staatlichen Kunsthandels in Rostock, Karl-Marx-Stadt und Berlin wurde der Schmuck manchmal am Tag der Lieferung verkauft. Die Galerie Scarabeus in der Frankfurter Allee in Berlin war damals die Nummer 1 der Schmuckgalerien. Bei meiner ersten Personalausstellung klebten am ersten Tag überall rote Punkte. Danach meldeten sich Museen und ich bekam in Eisenach und Gotha erste Personalausstellung. Die Zeitungen schrieben über meinen Schmuck. Artikel und Reps wurde langsam auch in der Szene bekannt. Es gab Sammler, die sammelten meinen Schmuck wie Briefmarken und hingen ihn zu Hause in kleinen Bilderrahmen mit schwarzem Hintergrund. Reps Schmuck mutierte zu abstrakter und halb abstrakter Kunst. Trotzdem war ich unzufrieden. Ich wollte ins NSW, nicht sozialistische Wirtschaftsgebiet, exportieren und bombardierte brieflich besonders Schmuckgalerien in Westdeutschland. Die erste Galerie, die anbiss, war Anna Laskowski in Braunschweig. Gina, eine Freundin, die per Hochzeitszusammenführung nach Wolfsburg aus der DDR ausreiste, hatte das organisiert. So trudelte das erste Westgeld noch ein wenig spärlich bei mir in Thüringen, in Bad Salzung ein. Das Geld setzte ich sofort für Werkzeuge und Materialien ein, die es in der DDR kaum oder nur spärlich gab. Zum Beispiel Laubsägeblätter für metallische Werkstoffe, Silberblech und Silberlot, Halbedelsteine, Spezialwerkzeuge. Eine ganze Serie von Bettelbriefen startete ich in Richtung großer westdeutscher Industrieunternehmen, um an neue innovative Werkstoffe ranzukommen. Im Ergebnis dieser Aktivitäten trudelten fast wöchentlich kleine Bäckchen mit seltsamen Inhalten ein. Aus Leverkusen von Bayer kam Lisa-Kunststoffteile, die an ihren Kanten seltsam, geheimnisvoll und magisch leuchteten. Dieses Material gab es aber damals in Westdeutschland in jedem Eiskaffee als Trinkröhrchen. In der DDR war das unbekannt, wodurch meine Schmuckstücke aus diesem Material ein heute sogenanntes Alleinstellungsmerkmal hatten. Die kleinen von mir zerschnippelten Lisa-Stückchen leuchteten in einigen Schmuckvitrinen und Schaufenstern nur wenige Stunden. Es war Mangelware und allein schon aus dem Grund, weil sie bisher noch nicht gab. Es war neu, seltsam, hip und sehr eigenständig. Bald hatte ich aber Probleme mit Nachlieferung. Die paar Lisa-Muster von Bayer Leverkusen reichten nicht lange. So, das ist jetzt der erste Abschnitt meines Buches, welches ich hier vorgelesen habe. Der zweite Teil heißt dann Das Carnet, das mache ich dann später. Und das dritte, den dritten Teil geht über technologische Kniffs. Das mache ich nicht als Lesebuch. Das kann man dann nur bei Amazon erwerben. In ein E-Book kostet ungefähr 1,90 €. So, dann vielen Dank erstmal, dass Sie mir zugehört haben. Und tschüss.